Tag wie kein anderer. Der Reisepodcast mit Kai und Martin.
Und da sind wir auch schon wieder. Ich freue mich, euch zur nunmehr 9. Ausgabe des schönen Reisepodcasts mit Kai und Martin begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hallo Kai, da sind wir wieder.
Schön. Hallo Martin. Ja, freue mich auch wieder hier zu sein.
Wie geht's dir? Alles gut?
Ach ja, du, wir nehmen am Freitag auf. Die Woche war mal wieder ein bisschen fordernd im Büro.
Ja.
Aber man muss ja Geld verdienen, dass man wieder reisen kann. Der eine macht das so, der andere andersrum, der reist, um Geld zu verdienen.
Wollte ich gerade sagen, oder man reist, um Geld zu verdienen. Das geht natürlich auch.
Ja, eben, Augen auf bei der Jobwahl. Mal so, mal so.
Jeder so sein Päckchen zu tragen und sein Lebensmodell ausgesucht.
Schön. Ja, eben. Nee, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen.
Genau.
Ich verfolge dich ja immer irgendwie. Du warst
echt
wieder unterwegs, oder?
Also ja, auf
WhatsApp, hoffe, Instagram, was auch immer.
Vor genau, allem ich hoffe, nur virtuell verfolgst du mich nicht.
Ja, nur virtuell, vor allem die Fotos von den süßen Teilchen, von den Desserts, die sprechen mich ja immer sehr an.
Richtig. Mich auch. So kennt man mich. Aber es muss auch sein, nach so einem anstrengenden Tag freut sich der Körper über so ein bisschen Belohnung, ein bisschen Zucker. Und da ich ja sonst den Konsum reduziert habe mit Zucker oder zuckerhaltigen Getränken, geht es auch von der. Man denkt ja immer, wenn man meine Bilder sieht, dass ich jetzt hier irgendwie 100 von Kilos wiege, aber da das ja nicht unanstrengend ist, viele Reisen, nimmt man es mir nicht an.
Ja, und ich muss echt sagen, man sieht es dir an, du, seitdem du auf den Zucker verzichtest, du hast echt gut abgenommen, Martin.
Oh, danke.
Nee,
also, so wie Komplimente. Schön, aber wir sollten jetzt über Reisen reden.
Ja, pardon, siehst du, damit kannst du nicht umgehen.
Jetzt werde ich ganz froh.
Ja?
Nein. Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Gesprochen haben wir uns nach unseren beiden tollen Reisen, du Japan, ich Namibia.
Genau, das ist gerade 24 Tage her, sagte mir eben unsere Aufnahmesoftware.
Also, ah, mal, richtig.
Schaffen wir es ja mal in unter einem Monat.
Richtig.
Ja.
Und zwischendurch warst du ja unterwegs, auch an der Ostsee habe ich gesehen. Also du warst auch reisewütig.
Naja, wütig nicht. Es gab ja das verlängerte Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit. Und da hat sich's ja angeboten. Da haben wir halt irgendwie 3 Nächte wieder an der polnischen Ostsee oben bei Kolberg, das ist ja ab Berlin ganz gut zu erreichen, haben wir uns da ein schönes Wellness-Hotel ausgesucht. Das Wetter war ja so mittelmäßig, ich glaube 1-2 Tage ging es, dann setzte der Regen ein. Aber ja, einfach mal raus. Ich habe ja immer Fernweh.
Aber das kenne ich, das verbindet uns beide ja. Aber vielleicht, mir kommt gerade die Idee, auf Wunsch können wir uns natürlich auch mal lösen von einem reinen Länderporträt hin zu Themen. Dass wir auch mal, wenn ihr das wollt, liebe Zuhörer und Rinnen, wenn ihr mal wollt, so eine Wellness-Folge könnte ich mir gut vorstellen, dass wir so von uns getestete Wellness-Hotels mal mitnehmen oder auch andere Themen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr uns auch da mal gerne mailen. Dann nehmen wir auch gerne mal so, weil das bietet sich ja an für verlängertes Wochenende.
Absolut.
So ein Wellness-Wochenende. Ich glaube, das trifft bei vielen den Nerv, den Reisenerv. Und das eint uns ja auch, da bin ich ja auch gerne, um so ein bisschen Luft und Energie zu tanken, auch gern dabei. Bei mir wieder in 1,5 Wochen nutze ich mal auch wieder, um ein bisschen durchzuatmen.
Da machst du Wellness oder bist du auch an der Ostsee? Oder?
Sowohl als auch.
Sehr schön. Ja. Genau. Martin, ich würde einfach mal abspielen. Du hast eine Reise mitgebracht, oder?
Uiuiui, oder ein Land vielmehr. Ein Land vielmehr.
Die Reise der Woche.
Nach dem Jingle sind alle wach.
Oder am abgeschalteten Vorschreck.
Ja, oder so.
Was da denn passiert?
Martin, du warst in einem Land in Europa unterwegs. Deine Fotos haben teilweise eher mittelmäßiges Wetter gezeigt, teilweise sogar Schnee.
Ja, ich hatte jetzt diesmal nicht das Kaulewetterglück, aber wir haben, glaube ich, das Beste draus gemacht. Also, es geht in dieser Folge um das recht unbekannte Reiseland Rumänien. Ich glaube, wir waren beide schon mal gemeinsam, oder? Einige Jahre, 2-3 Jahre ist es her, da warst du...
Ja, genau, da waren wir tatsächlich gemeinsam. Ich war auch schon in Rumänien, beruflich war ich auch schon mal in Rumänien und schauen wir mal einfach, was du zu berichten hast.
Ja. Also... noch mal kurz ein paar Basisdaten. Für viele, die das Land nicht kennen, liegt in Südosteuropa am Schwarzen Meer. Fläche knapp 240.000 Quadratkilometer, also dadurch kleiner als Deutschland, aber zählt immer noch trotzdem als das achtgrößte Land der EU. 20 Millionen Einwohner, die waren mal mehr, bis zum Fall des Eisernen Vorhangs waren es mal irgendwie 22, 23 Millionen. Also da sieht man schon, das Land hat eine ganz große Abwanderungswelle erfahren, weil es ist eines der ärmsten Länder der Europas. Also viele wandern ab und suchen sich reichere Regionen, wo sie quasi ein besseres Leben erwarten. Und das Land ist einfach toll. Also man hat mehrere Regionen, du kennst es ja noch von unserer Reise, man hat nicht bloß Bukarest mit so einer Talebene, man hat das Schwarze Meer, man hat die Karpaten. Also man hat einen rundum tollen landschaftlichen Mix. Und das, finde ich, hat einen tollen Reiz, wenn man nicht bloß Flachland zeigen kann, sondern die verschiedensten landschaftlichen Regionen bereisen darf. Was hat dir denn so am besten gefallen? Warst du eher bei den Bergen mit Schnee oder eher am Schwarzen Meer?
Naja, Schnee hatte ich ja nicht gesehen. Ich glaube, wir waren eher in wärmeren Zeiten unterwegs. Also beeindruckt hat mich natürlich dieser Pass, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, wie man sich da in Serpentinen hoch ins Gebirge geschraubt hat, der Blick von dort oben und dann weitergehend natürlich diese Bilder, die man häufiger sieht, wie die bettelnden Bären da an der Straße stehen.
Genau, die hatten wir diesmal nicht gehabt, aber die Straße, die du meinst, um das noch aufzulösen, heißt Transfagarasan, zählt zu den schönsten Straßen der Welt, je nachdem, wen man fragt. Also ist eine spektakuläre Serpentinstraße hoch über den Karpaten, man fährt über einen Pass, der 2000 Meter hoch ist. Und durch diese geschlängelten Serpentinen ist es so ein Sehnsuchtsziel für viele Autoenthusiasten, für viele Motorradfahrer, die quasi, der Pass ist auch bloß eröffnet zwischen Juni und ja, Oktober. Wir hatten jetzt Glück gehabt, wir hatten Schnee oben, also Rumänien hat jetzt, als wir da waren, einen Kälteeinbruch erlebt, weil sonst ist der Pass oben eben aus Gründen der Fahrsicherheit und dem Schnee da oben gesperrt. Also die Bilder, die ich machen konnte mit der zugeschneiten Transfagarasan, waren recht einmalig durch diese Situation, ja.
Nee, also das ist definitiv interessant. Dann vor allem geschichtlich finde ich ja ganz spannend. Das kriege ich halt auch mit, weil wir da auch eine Zweigstelle als Unternehmen haben. Mhm. Es gibt ja sehr viele Leute, die da unter anderem Deutsch sprechen. Genau. Da gibt es ja gerade in Siebenbürgen diese berühmten Siebenbürger Sachsen, die im 12. Jahrhundert dorthin gesiedelt sind.
Sehr gut, ja.
Auf Einladung ungarischer Könige in Transsilvanien angesiedelt.
Genau, richtig.
Diese Kirchenburgen gebaut, Städte wie eben Sibiu, Brasov, Universitäten,
etc. Perfekt vorbereitet. Ja, schön.
Nee, also das interessiert mich halt, ja, von daher.
Genau, also Rumänien ist halt mehr als irgendwie nur Schwarzes Meer oder Karpaten, sondern eben mit dem Siebenbürgen, mit den Wehrkirchen, die auch, wo die schönsten auch zum UNESCO-Weltkulturerbe inzwischen zählen und eben für uns Deutsche mit dem Hintergrund der Siebenbürgener Sachsen. Also es gibt noch mehrere Regionen, wo deutschsprachige Siedler ab 12., 13. Jahrhundert hingewandert sind. Also es gibt mehrere Regionen, wo Deutsche niedergelassen haben. Und das macht das Land recht abwechslungsreich. Ich war diesmal das erste Mal auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, im Donaudelta. Also im Schwarzen Meer mündet ja die Donau und verästelt sich so. Es gibt quasi drei große Donauarme. Der mittlere ist quasi der internationale Wasserweg für die Binnenschifffahrt und für Kreuzschiffe. Und dann gibt es halt einen nördlichen Arm, der sich auch nochmal verzweigt in ein kleines Delta und einen südlichen Arm, der nur für kleine Schiffe schiffbar ist. Und dieses Donaudelta ist eines der schönsten Naturparadiese in Rumänien. Für Vogelkundler und Ornithologen quasi ein tolles Ziel, weil da hunderte von Vogelarten durchziehen oder halt auch ganzjährig zu Hause sind. Und das war spektakulär zu sehen. Wir haben Seeadler gesehen, Flamingos waren da, Pelikane, also auch Vogelarten, die für uns aus deutschen Landen nicht ganz so häufig zu sehen sind.
Ja, das hat mich so ein bisschen an die Everglades erinnert, bloß ohne Krokodile.
Ja, haben wir auch jeweils erwartet, aber die gab's bei uns zum Glück nicht. Und dadurch, ich habe jetzt eine Rundreise gemacht, also auch jeden Besucher schlage ich vor, nicht bloß nach Bukarest zu fahren, sondern ruhig eine Rundreise zu machen. Man schafft so in der Woche so die Mitte des Landes mit der Karpaten, mit einem Teil von Siebenbürgen und eben das Schwarze Meer mit dem Donaudelta. Ist quasi eine tolle Reisewoche mit tollen Landschaften, mit vielen Eindrücken, netten Menschen, tollem Essen. Wir waren auch diesmal wieder im Schwarzen Meer in Constanta. Das Casino ist endlich eröffnet. Es gibt so ein ganz historisches Casino, mehrere hundert Jahre alt, wo damals die Schönen und Reichen der Welt sich getroffen haben, um dem Glücksspiel zu frönen. Und das ist jetzt ein tolles stadthistorisches Museum geworden. Also auch Freunde der Architektur kommen in dem Land nicht zu kurz.
Das stimmt. Ja, nee, das fand ich auch sehr beeindruckend von den Bergen da halt bis eben Constanta am Meer. Ja. Da war ja auch das Klima ganz, ganz anders. Was ich jetzt nicht mehr vor Augen habe, so kulinarisch, gibt es da besondere Highlights? Oder ist das auch die bunte Mischung mit...
Sehr balkanlastig, heißt Fleisch mit Fleisch.
Fleisch mit Fleisch. Fleisch.
Und dann Fleisch, Käse mit Fleisch oben gefüllt. Ja. Käse oben drüber, Balkankäse oder Schafskäse und dann ist man glücklich. Das müssen alle, genau, weil ich das jetzt, wir hatten das auf der Reise zweimal erlebt, ist nochmal ein Hinweis, das kenne ich nur quasi aus Rumänien und Bulgarien. Man muss stark aufpassen in der Hotelwahl, das kam jetzt gar nicht auf meinen Bildern so rüber, weil die schönen Hotels sind in der Regel auch die Feierhotels der Bulgaren und Rumänen, die dann Freitag und Samstag in die Hotels der Umgebung fahren, um dort Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen zu feiern. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man am Wochenende bucht, dass man da nicht so Feierhotels, also gibt es ausgesprochene Feierhotels, dass man da nicht gerade absteigt, wenn da die Rumänen oder Bulgaren gerade eine große Feier.
Stimmt, ja.
Das mögen wir ja gerne. Aber das muss man mal erlebt haben. Ich mag diesen Kreistanz. Hast du das? Also das kenne ich nur aus Rumänien und Bulgarien, diesen Kreistanz, wenn da alle nicht so für sich tanzen, sondern sich im Kreis aufstellen und dann zu den, man kennt es aus Griechenland so ein bisschen auch, denn finde ich ist nett. Aber es darf halt natürlich nicht zu laut sein, wenn man dann doch schlafen möchte, weil ja so ein Rundreiseprogramm geht ja in der Regel auch wieder am nächsten Tag früh los.
Ja, ja, in der Tat, das kenne ich von deinen Reisen. Genau. Jetzt ist ja mit Rumänien, es gibt ja so Begriffe wie Transsilvanien, da denkt man ja an Graf Dracula.
Genau.
Zum Beispiel, da gibt es ja ein Schloss, das gerüchteweise da die, ja, wie soll ich sagen, der Ursprung der Geschichte ist.
Genau. Also es gibt zwei Schlösser, die mit Graf Dracula werben. Das bekannte Schloss ist das Schloss Bran. Das liegt so grob zwischen Sibiu und Brasov, also in der Nähe von Hermannstadt. Das ist aber eher Disneyland. Also da war historisch war nie die Figur des Grafen Draculas. Er war nie da, aber man hat so ein bisschen inszeniert. Das wirkliche Schloss ist quasi mitten in den Karpaten. Ich muss immer hinfliegen, weil der Name ist nicht so geläufig wie das Dracula-Schloss Bran. Und zwar am Viatru-See kann man wunderbar, ist ein toller Stausee mit vielen tollen Hotels. Und da liegt das Schloss, was wir auch damals besuchen wollten gemeinsam. Aber
es war ging gesperrt. Nicht deren Bäreninvasion oder sowas.
Ne? Richtig, genau. Ja. Und zwar heißt das Schloss die Burg Puinari. Das war jahrelang gesperrt, weil eben die Karpaten sind auch eines der größten Braunbärgebiete in Europas. Man munkelt von 10.000 Braunbären. Und der Weg zum Schloss hoch, wo die historische Figur, der Graf Vlad, oder Vlad der Fehler lebte, ist dort quasi mitten in den Karpaten im Bärenland und jetzt hat man einen sicheren Weg gebaut und kann jetzt seit kurzem wieder dieses historische Schloss, wo er wirklich lebte und residierte, sehen und man trifft sich jetzt nicht mehr auf der Burg oben, sondern es gibt unten ein Treffen mit einem bewaffneten Guide, der einen hochführt durch das Bärenland und dann gibt es da auch so Pfähle, wo dann auch heute keine Toten mehr hängen, sondern halt Puppen, um das den Eindruck nochmal so zu unterstreichen. Hier lebte die wirkliche Figur des Grafen Dracula. Hatten wir vorgehabt, Leider hat es an dem Tag aus Kübeln geregnet und dadurch war das Schloss auch nicht zu besichtigen, weil der Weg führt durch so steiniges, bergiges Gelände. Und da haben die an dem Tag, wo wir da waren, keine Führung angeboten.
Ja.
Aber das Land ist noch mehr als nur Burgen, Schlösser, Straßen. Ich zeige mal ganz gerne auch, es gibt zahlreiche unterirdische Salzbergwerke. Und in so Dimensionen, nicht wie wir es von uns vielleicht kennen, einige kennen vielleicht das Salzbergwerk Merkers hier in Deutschland, in Mitteldeutschland. In Rumänien gibt es, ich sag mal, 5 bis 10 an der Zahl und die sind riesengroß. Es gibt unterirdische Kavernen. Warst du mal in dem Salzbergwerk bei Krakau in Polen?
Ja, auch da war ich.
Also genau. Also das ist ähnlich beeindruckend in Rumänien, weil das so riesengroße Kavernen sind, die man gibt ein Riesenrad in einem Salzbergwerk. Da waren wir damals gemeinsam in Turda. Und jetzt fahre ich in ein Salzbergwerk im Norden Rumäniens, wo eine Kapelle reingebaut wurde. Werdet ihr sehen, wir werden wieder einen Blogbeitrag zu der schönen Folge machen und da wird es auch ein paar Bilder geben aus diesem imposanten Salzbergwerk mit der unterirdischen farbenfrohen Kapelle.
Aber mit Rumänien verbindet man ja auch den Namen Ceaușescu.
Ja.
Um mal ein bisschen in jüngere Geschichte zu kommen. Da hast du sicher auch einige Highlights auf deiner Tour.
Ja, natürlich. Da sollte jeder, wir können das ja so ein bisschen lösen, also man muss ja jetzt nicht die Touren 1:1, die ich anbiete, sondern man sollte, wenn man in Bukarest ist, einmal zumindest von außen gesehen haben, den ehemaligen Palast des Volkes, also als Palast des Volkes erbaut, das größte Gebäude in Europa, das zweitgrößte Gebäude der Welt. Das größte Gebäude der Welt ist das Pentagon und das zweitgrößte, wie gesagt, der ehemalige Palast des Volkes, heute Parlamentsgebäude, also das war 89 noch nicht richtig fertiggestellt und da haben die Rumänen quasi das Gebäude jetzt für Regierungszwecke, also das Parlament ist eingezogen. Unter anderem in einem Flügel gibt es ein Kunstmuseum, in dem ich dieses Jahr das erste Mal war. Auch das kann man sehr empfehlen. Mhm. Aber das kann man empfehlen. Also das Schloss ist quasi ein Protzbau. Man sieht noch viel aus der Architektursprache, aus der Ceaușescu-Zeit. Also ist ein spannendes Gebäude, was sich jeder mal angeschaut haben sollte. Wir waren, glaube ich, damals gemeinsam, waren wir da und haben auch eine Führung gehabt.
Genau, wir waren drin, gab eine Führung. Wie imposant jetzt die Führung war, weiß ich nicht, aber die Räume waren schon beeindruckend.
Richtig.
Ja, die Größe, die Dimensionen, die Meetingräume da, die Seele. Ja, das ist so schon beeindruckend, auch wenn man davor steht, aber drin, also wenn man da ist, nutzt die Gelegenheit. Schaut es euch an.
Richtig. Und sonst kann man, um auf den Spuren des Diktators zu wandeln, kann man quasi auch noch die Villa vom Ceaușescu-Ehepaar besichtigen, die liegt so am Stadtrand. Da sieht man mal wirklich, wie ein Diktator oder ein Führer eines Landes wirklich goldene Wasserhähne hatte. Man hat ja immer gemunkelt, so bei uns im Osten in der Waldsiedlung Wandlitz, da haben unsere Politiker alle goldene Wasserhähne, die es gar nicht gab. Und wenn man kurz vorher hatte ich eine Gruppe gehabt, mit der ich in Wandlitz war in der Waldsiedlung.
Ja.
Und dann waren wir jetzt letzte Woche nochmal in der Villa vom Ceaușescu-Ehepaar. Das ist ein Unterschied.
Das ist eben, Wandlitz war ja dann doch eher so spießig Biedermeier irgendwie.
Richtig.
Und er hat es krachen lassen.
Die Ceaușescu-Villa ist schon mit einem Wintergarten, mit einem eigenen Swimmingpool, mit einem eigenen Wellnessbereich, mit einem eigenen Friseur, mit mehreren. Naja, muss man gesehen haben, auch da werdet ihr die Bilder sehen und verstehen, wie verrückt man auch leben kann als Führer eines Landes. Und dann als dritten Ort, wenn man es möchte, um die Geschichte Ceaușescus abzurunden, gibt es in dem kleinen Vorort, knapp eine Dreiviertelstunde von Bukarest nordwestlich entfernt, die Ortschaft Targoviște. Und da hat man im Dezember 1989, Ceaușescu wollte quasi, ist aus der Stadt geflohen, und wurde dann in Targoviște quasi, weil der Hubschrauber hatte nicht genug Benzin, musste zwischenlanden und da wurde er von der Polizei hops genommen, zur hiesigen Polizeistation gebracht. Und diesen Ort gibt es noch immer, da gab es ein Standgericht dort, oder kann man Standgericht, ist vielleicht falsch formuliert, gab es eine Verurteilung, weil er so Notgesetze erlassen hat, also die Offiziere und Militärangehörigen haben quasi nur im Sinne von seinen erlassenen Notgesetzen gehandelt, haben ihn dann verurteilt und dann wenige Minuten nach dem Urteil auch auf dem Hinterhof der Polizeistation ihn und seine Frau erschossen. Und auch dieser Ort ist inzwischen Museum des Kommunismus inzwischen. Früher ging es bloß rein um die Hinrichtung, um die letzten Tage von Ceausescu. Jetzt haben sie sich so ein bisschen geöffnet, sie thematisieren so ein bisschen die kommunistische Zeit, zeigen trotzdem die vier Räume. Und es ist ein skurriler Ort, weil man da auch mal sieht, dass es nicht überall eine friedliche Revolution gab, sondern auch einige Länder einfach ihre alten Staatsherren auch aufgeknöpft haben.
Das stimmt. War sehr beeindruckend, da die Einschusslöcher noch irgendwie an der Wand und unten auf dem Boden war dann ja noch quasi die Lage der Leichen irgendwo markiert.
Richtig, genau, ja. Also ein bisschen makaber, ein bisschen schaudrig, aber auch da gibt es, das finde ich, war nicht gut gelöst. Also sie haben jetzt die Räume, die sind jetzt besser inszeniert als bei uns damals, aber man wird dann so in den Innenhof entlassen.
Ja.
Und dann sagt man bloß hier, jetzt geht in den Innenhof und man sieht dann quasi diese Einschusslöcher und diese Umrisse wie in einem Tatort, wo man die beiden Körper sah und dann war es das. Quasi das ohne, okay. ohne Einordnung, jetzt ohne irgendwie vergleichend, sondern tschüss, da wurde er hingerichtet, haut ab,
ja.
War ein bisschen so museumspädagogisch, ein bisschen, ja. Haben wir uns alle angeguckt, was es jetzt war. War alles andere, war so aufbereitet und da hat man sich so ein bisschen verloren gefühlt. Aber wie soll man auch damit umgehen, vernünftig?
Ja, was ich mitgekriegt habe, Rumänien hat einen Tourismusboom. 15% mehr Besucher in 2025.
Ja.
Ja, also das kommt, Leute.
Genau, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie tief du reingegangen bist. Meine These ist, dass der Kultur oder Kulturtourismus dazu nimmt, dass Leute einfach so auf den geschichtlichen Spuren der Deutschen wandeln wollen. Siebenbürgen hatten wir ja schon, dass die primär dahin und nicht so Ballermann, Schwarzes Meer. Also das glaube ich nicht.
Ist in der Tat so, es geht da um geschichtliche Sachen. So richtig Ballermann habe ich da zumindest auch nicht wahrgenommen. Da.
Ja, also ein bisschen ist da konstanter in Umgebung. Ja. Aber ich glaube, weil wir auch viele Reisegruppen gesehen haben, dass sie so mehr in so auf deutschen Spuren wandeln. Und das kann ich auch verstehen. Noch bezahlbare Preise, gutes Essen, wenn man sich für Fleisch... es gibt inzwischen auch vegetarische Gerichte. Aber es halt... Und womit man noch rechnen muss, ist, leider gibt es kein Rauchverbot in den Kneipen. Also wenn man Pech hat oder in den Restaurants, landet man halt in einem rein Raucherrestaurant. Die Guten haben dann getrennte Räume. Waren wir auch jedes Mal überrascht, dass es sowas noch in Europa gibt.
Spannend.
Richtig,
genau. Ja, nee, könnte ich auch mal wieder hin. Ich war ja im Nachgang, ich glaube im letten Jahr, war ich dann auch noch mal in Cluj,
ja.
Klausenburg. Genau, da sind meine Kollegen, haben auch alles ganz nett organisiert, dann noch Stadtführung und gemeinsames Abendessen. Also hat mir sehr gefallen, auch
die Stadt. Ja. Ach, schön. Wenn du noch den Jingle für einen historischen Ort einspielst, habe ich noch ein kleines Schmankerl für unsere Zuhörer.
Na, dann gucken wir doch mal, was hast du denn mitgebracht? Auch in Rumänien?
Oder? Auch natürlich in Rumänien. Da ist eines, also man kann ja zu Orten reisen, wo jeder hinkommt, aber bei mir gibt es ja immer auch Objekte, die man eben nicht als normaler Tourist besuchen kann. Und da waren wir, so wie damals zu unserer Reise, diesmal wieder am Rande von Bukarest, gibt es ja ein System an Festungsbauwerken. Also auch Rumänien hat ausgehend im 19. Jahrhundert einen Festungsboom erlebt. Es wurden rund um die Stadt 18 Festungen und 18 Batterien errichtet, um sich zum einen nach Süden zu verteidigen gegen die Osmanen, und nach Norden hin gegen die vermeintlichen, man hatte dann quasi das russische Zarenreich so als Feind außer Koren oder als vermeintlichen Feind außer Koren. Und rund um die Stadt wurden halt 18 große Forts errichtet. Und da man denn, als man fertig war, hat man gemerkt, oh, auch wir brauchen die Forts gar nicht mehr, weil die Waffenentwicklung hat dann quasi den Festungsbau überholt. Standen die Festungen weit vor den Toren der Stadt einfach sinnlos herum. Und eine Festung oder ein Fort, das Fort Nummer 13, hat man nach einem Aufstand im Land, nach einem Bauernaufstand 1907, zu einem Gefängnis umgestaltet. Und dieses Fort 13, benannt nach der Ortschaft Jeljava, wurde dann quasi mehr oder fast 100 Jahre lang als eines der berüchtigten Gefängnisse betrieben, weil man sich vorstellen kann, dass eine Festung wurde ja gebaut, um Kanonen zu bedienen und Soldaten unterzubringen und jetzt nicht tausende Regimegegner, politische Gegner, Antikommunisten, wie es dann quasi, war dann quasi ein Gefängnis, dann später quasi nach dem Zweiten Weltkrieg für politische Häftlinge. Und die Bedingungen waren miserabel. Ich weiß nicht, kannst du dich noch so ein bisschen an die Umstände erinnern, so unten, wo wir da langgelaufen sind? Oder hast du es ausgeblendet, weil es zu schaudrig war?
Ja, zu schaudrig war da nichts für mich. Ich kann mich noch dran erinnern, genau, die Festung im Gefängnis, da sind wir da rein, das waren halt, ja, eher Kerker und Verliese irgendwie.
Genau, aber, richtig, das trifft es besser bildlich, genau.
Ja, genau. Die Zustände mag man sich da nicht ausmalen, aber wie du schon sagtest, das war für einen ganz anderen Zweck konzipiert, genau. um da irgendwie die Mannschaften irgendwie im Ernstfall unterzubringen oder Munition zu lagern und nicht um da ein Gefängnis zu betreiben.
Also das ist das Besondere, hat sich dann quasi in der Neuzeit, so in den glaube ich, 60er, 70er Jahren, hat sich dann um die Festung wurde Neubau errichtet. Deshalb kommt man auch in die alte Festung noch immer nicht rein, weil sich die Festung auf dem Gebiet des aktiven Gefängnisses befindet. Man muss, wie als Besucher eines Gefängnisses, muss man sein Handy abgeben. Man kann nur angemeldete Kameras mit reinnehmen. Jeder Schnickschnack muss draußen bleiben. Und dann läuft man quasi an den Gefängnisinsassen vorbei, um zur Festung zu kommen. Und wenn man heute sieht, es gab noch mal human kann man nicht sagen, aber wenn man heute die Räume sieht, wo 6 Betten drinne stehen und der Guide erzählt, damals waren nicht 6 Häftlinge drin, sondern 200, fällt man vom Glauben ab. Also die Bedingungen waren miserabel und es wurden dort nicht bloß Häftlinge interniert und versucht zu erziehen, dass sie doch an Ceausescu glauben, sondern es wurden auch Hinrichtungen vorgenommen. Andere Häftlinge haben auch die anderen Häftlinge drangsaliert, also die Bedingungen waren miserabel. Deshalb entwickelt sich das so ein bisschen zu einer Gedenkstätte für die Opfer des Totalitarismus und des Kommunismus. Aber so richtig kommen sie nicht vorwärts, weil sie es noch das Problem haben. Die Besucher müssen immer angemeldet durchs Gefängnis laufen. Also man sucht nach einem Weg, dass die Besucher da irgendwie freier reinkommen. Also man will das irgendwie ausgliedern, aber muss dann baulich so viel verändern, dass das aktive Gefängnis dann nicht zum Sicherheitsrisiko
wird. Ich erinnere mich, wir durften ja auch nicht wirklich alles fotografieren, nicht, dass die Wachtürme da irgendwie mit auf dem Bild sind. Die waren ja teilweise auch, glaube ich, da oben drauf, auf dem Eingangsgebäude, ja. Genau. War schon ein Erlebnis.
Und was mir hat jetzt der Guide diesmal erzählt, entweder hat er es nicht erwähnt oder ging unter. Und zwar hat doch Rumänien eine Zeit lang mit der deutschen Wehrmacht oder mit den deutschen Nationalsozialisten kollaboriert. Und in diesem Vorort Nummer 13 wurde auch quasi der Redelsführer Ion Antonescu, quasi war dann der große deutschlandfreundliche Rumäne Staatslenker. Und den hat man auch in diesem Fort Nummer 13, denn der ist erst nach in die Sowjetunion verbracht worden, den haben sie wieder zurückgeschickt und dann hat man ihn dann dort 46 hingerichtet. Also es war mir neu, dass dann auch die Rumänen selbst das schon als Schreckensort nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt haben.
Genau. Also du hast ja gesagt, so wenn ich jetzt als Tourist zufällig in der Gegend bin, kann ich es vergessen, da reinzukommen, weil man muss sich voranmelden und nichts, was von jetzt auf gleich geht.
Ja.
Okay. Von daher, ja, wäre ja ein Grund, mal mit deiner Truppe unterwegs
zu sein. Richtig. Oder man sagt mir Bescheid, dann kann ich da im Hintergrund auch was organisieren.
Ja, das hören wir doch gerne.
Wir wollen ja nicht bloß über reguläre Reiseziele reden, sondern auch unbekanntere.
Ja, aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen.
Oh, jetzt bin ich gespannt, ja.
Ja, na, das sind ja immer so die Themen, die mich interessieren. Ja. So, Rumänien hat nicht den Euro, oder?
Nein.
Welches Land führt denn jetzt den Euro ein?
Bulgarien. Also zuvor war ich in Bulgarien und habe dann zugesehen, dass ich alle meine bulgarischen Lever noch loswerde. Aber Rumänien hat noch den rumänischen Loi.
Okay.
Zum RON. Ungefähr 1:5 ist so der Währungskurs. Also ein, ja.
Das Preisniveau ist deutlich unter Deutschland oder? Nö,
ist wie in Bulgarien, also du bekommst ein gutes Essen für um die 10 Euro.
Okay.
Ja.
Ja, und wer dich kennt, der weiß, du isst gut. Mit Englisch kommt man da weiter oder eher mit Deutsch oder Händen und Füßen?
Je nach Region. In Bukarest, wo es weniger Deutschsprachige gibt als oben im Norden in Siebenbürgen, Bukarest, Konstanta, Englisch und in Siebenbürgen und Brasov, Sibiu auch mit Deutsch. Mir war gar nicht da, wir hatten eine tolle Führung mit lokalen Guides, dass die Anzahl der Deutschsprachigen bis zum Zweiten Weltkrieg quasi fast 1 Million, also fast 1 Million der 20 Millionen Rumänen war quasi deutschsprachig und das ist runtergegangen auf knapp 50.000.
Ja, korrekt. Und es wird halt immer noch gerne, vor allem in Siebenbürgen, an den Unis gelernt und auch in den Schulen.
Richtig.
Und darum haben halt auch viele deutsche Unternehmen da sogenanntes Nearshoring, nennt sich das, in der IT. Da sitzen halt viele, die auch die deutsche IT unterstützen, die sprechen halt Deutsch.
Genau.
Klingt vielleicht nicht unbedingt wie ein deutscher Muttersprachler, eben weil die Wurzeln auch andere sind, aber man kann sich sehr gut unterhalten. Ja. Häufig hat das eben auch familiären Hintergrund, weil die Wurzeln eben auch deutsch sind oder weil es eben halt auch an der Universität studiert und gelehrt wird.
Und ganz oft denkt man ja, die Siebenbürgener Sachsen, dass es Sachsen sind quasi aus unserem Verständnis für Sachsen, aber damit sind quasi, die Siebenbürgener Sachsen kamen so eher aus der Region rund um Luxemburg. Deshalb klingt es, die Mundart in Siebenbürgen ist eher luxemburgisch als nicht sächsisch. Also wo man jetzt denkt, jetzt reden sie alle sächsisch. Nee, Siebenbürger Sachsen ist quasi so aus der Ecke Westdeutschland, Luxemburg, so ein bisschen kommen die alle her.
Korrekt.
Und der Grund war nicht bloß, dass der ungarische König sie gerufen hat, sondern die Religionsfreiheit spielte auch eine große Rolle. Also dass sie da quasi ihre Religion ausleben konnten. Und die Wehrkirchen hatten wir von kurz, also sind auch imposante Bauwerke, diese Wehrkirchen. Sollte man mal gesehen haben.
Ja, korrekt. Das ist der Grund, vor allem oben eben Flandern etc. Da wurde nämlich irgendwie die Religionsfreiheit zu bestimmten Zeiten nicht mehr so frei. Man durfte nicht selber seinen Glauben wählen.
Genau.
Da gab es ja unter anderem auch dann die ganzen Geschichten, dass zum Beispiel meine Vorfahren väterlicherseits, die sind dann auch nach Ostpreußen, das waren irgendwie so Mennoniten, dieser Stamm, ja,
okay. Oder
diese Glaubensgruppe.
Ja.
Und die sind dann halt nach Ostpreußen, weil da wurde gesagt, hier hast du dein Land, hier kannst du deinen Acker beackern und uns ist egal, wie du deinen Glauben lebst, aber mach das Land hier trocken.
Ja, richtig, genau. Und verteidige uns entweder gegen Norden, gegen das Zarenreich oder nach Süden, gegen die Osmanen. Gut, aber die waren primär im Norden angesiedelt.
Genau.
Also wollte man eher Strukturen und Stabilität haben, um da sicher.
Ja, also ich
Königreich
kann mir tatsächlich Rumänien auch nochmal vorstellen.
Ja.
Ja. Bist du selbst gefahren oder hattest du wieder einen Fahrer?
Nee, ich bin selbst gefahren. Das macht mir Spaß. Ob nun 5000 Kilometer durch Namibia oder 2000 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Durch Rumänien mache ich gerne. Ich komme mit den Geflogenheiten zurecht. Ich wurde das erste Mal, wir hatten in Bukarest, hatten einen lokalen Guide, der uns zu dieser Festung gefahren hat. Und der hat mich gelobt das erste Mal. Also ich wurde vom lokalen Guide gelobt über meinen Fahrstil, der ganz nonchalant da quasi im rumänischen Straßenverkehr sich da ohne...
Ja, eben, also der Verkehr war ja in Bukarest, glaube ich, tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn ich mich
recht
entsinne.
Richtig,
also Respekt,
chaotisch.
Ja. Auf dem Land ging es dann ja natürlich einigermaßen.
Ja, richtig. Aber auch damit muss man rechnen, also auch in der Buchung des Mietwagen ruhig die Vollversicherung nehmen, weil da wird gefahren so ein bisschen wie, halt rumänisch.
So, Martin, wir haben noch eine Rubrik.
Ja.
Die Reisenews. Ja, das ist ja bei so einem Podcast immer, ich weiß, dass viele den nicht in Echtzeit hören. Das ist natürlich schwierig mit aktuellen News. Kleinen Ausblick vielleicht. In den USA droht mal wieder ein Shutdown. Das heißt, das Budget wird nicht freigegeben. Da wird sich quasi im Kongress noch unterhalten, gebettelt. Das heißt aber dann auch, dass Reisende womöglich vor Museen stehen, in Washington zum Beispiel, Warst du schon mal in den USA unterwegs,
Mann? Nee, noch gar nicht. Habe mich jetzt noch nie gereizt. Nicht, noch nee, ist Neuland
ja.
für mich.
Also ja. In Washington nennt sich ja The Mall, da dieser große Pool, den es da gibt, wo auch die Demonstrationen früher zu Vietnamzeiten, das kennt man vielleicht, stattgefunden haben. Und rundherum gibt es sehr viele Museen. Die kosten auch keinen Eintritt. Das mag ein amerikanisches Geschichtsmuseum sein. Dann gibt es da das Luft- und Raumfahrtmuseum. Das sind sehr interessante ja, Dinge, die es da zu sehen mhm. gibt. Ich glaube, auch ein Holocaust-Museum ist auch da. Das ist auch sehr bedrückend, kostet keinen Eintritt, wird halt vom Staat finanziert. Und das heißt, wenn jetzt eben dieser Funding-Bill nicht freigegeben ist, die Türen werden zubleiben.
Ui, ja. Verrückt, oder? Also
gleiches,
ein großes, reiches Land, dass man da Angst haben muss, wenn man jetzt eine Reise gebucht hat oder antreten möchte, dass man vor verschlossenen Türen steht.
Ja, absolut. Ja, das ist nicht ungewöhnlich, das passiert alle paar Jahre mal.
Okay.
Aber gleiches halt für die teilweise doch recht interessanten Nationalparks in den USA. Mhm. Da sind die dann entweder gesperrt, das ist der Worst Case, oder kostenlos. Ja, aber da kümmert sich dann auch keiner um Toiletten und Müll genau. und was weiß ich. Also
gruselig.
Ja. Also von daher, wenn ihr in die USA fliegt, die Flüge sind ja einigermaßen preiswert, weil momentan doch einige nicht dahin fliegen.
Ja.
Habt das bitte im Auge.
Ja, sehr gut, danke.
Ja, was kann ich noch sagen? Dienstlich habe ich auch Mails gekriegt. Das ist für uns als EU-Bürger nicht ganz so interessant. Aber wenn Leute Non-EU-Bürger in die EU einreisen, müssen sie jetzt biometrische Scans abgeben, Fingerabdrücke, ja. Fotos. Bisher gab es ja immer den Stempel noch in den Reisepass.
Ja.
Das wird jetzt schrittweise ausgerollt. Ich glaube, jetzt geht es nächsten Monat oder diesen Monat los, dass ein Zehntel der Einreisestellen das Verfahren nutzen und das wird dann schrittweise ausgerollt. Also wenn ihr da Bekannte habt, die euch besuchen wollen, gebt den Tipp, es gibt die App My Border Control App und da kann man sich schon mal selbst im Voraus registrieren. Das macht es dann einfacher, um Schlangen zu verhindern.
Sehr gut. Ich glaube, da haben die Jahre dran gesessen an diesem System, oder? Das sollte ja irgendwie schon von vielen Jahren
richtig.
Live gehen.
Genau.
Und jetzt ab 12.10. lese ich gerade, soll es endlich losgehen. Ist ja jetzt ab Sonntag.
Ja, ab Sonntag geht's los. Genau. So, und da, wo wir gerade dann noch bei Technik sind, jetzt werden ja ständig Flughäfen gesperrt wegen Drohnensichtung, weil der Putin da höchstpersönlich irgendwelche DJI-Drohnen fliegen lässt.
Genau, ja? Persönlich, richtig.
Also das halte ich natürlich für Humbug. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also ich glaube, es ist Humbug, dass es eine Mischung ist zwischen gelangweilten deutschen Hobby-Drohnenpiloten, die einfach mal gucken, was passiert, ob sie ja Stress machen können oder auffallen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es, wie haben sie die bezeichnet, die Low-Budget-Spione,
ja.
die dann für wenig Geld, wo dann irgendein Staat, wer auch immer, bezahlt jemand hier, lieber Kai,
ja, ja.
kommst du 50 Euro, starte doch mal deine Drohne am Flughafen Schönefeld.
Ja gut, das mag sein, aber ich glaube dadurch, dass die Presse auch berichtet, dann ist jetzt auch eine Hysterie. Also ich würde mich jetzt auch nicht trauen, hier auf meinem Grundstück die Drohne rauszuholen, weil der Nachbar dann sagt.
Richtig. Ne?
Also eben, das ist wieder selbstverstärkend. Also ja, mal sehen.
Ja, genau. Aber ich glaube, wenn die ersten Drohnen wirklich abgeschossen werden oder weggelasert werden, dann nimmt das auch wieder ab.
Wenn wir das denn mal können. Ne? Das dauert ja üblicherweise bei uns. So, dann, mich beschäftigt auch was. Ich möchte ja eigentlich auch bald mal wieder in den Urlaub fliegen.
Okay.
Ja? Ja. Jetzt hat die Lufthansa schon wieder Streiks angekündigt.
Ah, ich dachte, das wäre vom Tisch. Nee, ist es nicht.
Nein. Also es gab ja die Urabstimmung und die Piloten haben gesagt, wir brauchen mehr und wir sind bereit zu streiken. Jetzt weiß keiner, wann es losgeht oder ob es losgeht.
Ja.
Hoffen wir mal, dass es nicht mit meinen Lufthansa-Flügen passiert.
Richtig, oder mit unseren.
Habt es im Auge.
Richtig, genau. Hammer.
Gut,
so. Ich hab noch mitgebracht, wir verfolgen ja auch beide das Thema Reiseplanung mit der KI oder mit irgendwelchen Programmen, mit ChatGPT den Reiseplan ausarbeiten lassen. Da hatten wir neulich schon mal kurz erwähnt, dass das nicht immer eine gute Idee sein kann, dass da noch viel Quatsch bei rauskommt. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen, ploppte die Nachricht auf, dass nicht bloß Quatschwege bei rauskommen, sondern dass die KI auch verstärkt halluziniert. Bilder generiert von ganz tollen Sehenswürdigkeiten und immer mehr Touristen dann in irgendwelchen Berglandschaften stranden, weil da hinten noch irgendein Canyon oder irgendein Wasserfall kommen soll, der aber gar nicht existiert. Und da gab es ja wohl schon Rettungseinsätze von Leuten, die dann dahin wollten, das, um das zu sehen, aber der Ort existiert nicht. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr euch ein Programm von ChatGPT ausarbeiten lasst, der für euch schlüssig klingt, googelt auch nochmal mit einem zweiten Browserfenster, ob es die Orte überhaupt gibt, die
das ist unbedingt. Ja, also das ist immer noch eins der großen Probleme bei diesen ganzen künstlichen Intelligenzen, ja, dass die halluzinieren. Ja, mittlerweile richtig, bekommt man es ja tatsächlich einigermaßen hin, was Sprache angeht oder dass sie irgendwelche Buchstaben rauslassen oder Themengebiete, wo es auch genug, ja, Input, Daten, Dinge gibt. Aber wenn man jetzt sagt, was ist Martin Kaules geheimer Bunker in Rumänien, dann wird es, genau, ein bisschen schwierig. Ja, mittlerweile, OpenAI hat so ein Paper veröffentlicht, geht es darum, die KIs werden trainiert nach dem Belohnungssystem. Und darum fantasieren sie sich etwas, weil dann sagt quasi das Programm, hast du super gemacht, du hast eine Lösung gefunden.
Ja.
Ja, von daher fühlt sie sich immer genötigt, dir irgendein Feedback zu geben, selbst, genau, wenn da kein, richtig, Datenbestand ist.
Ja. So.
Und jetzt versuchen sie quasi auch zu bestrafen beim Trainieren.
Zu bestrafen?
Wenn die KI halt fantasiert, gibt es einen auf die Finger.
Ja.
Also da sind die noch bei. Ich weiß noch nicht, wie es ausgehen wird, aber das sind halt auch ganz interessante Mechanismen im Hintergrund.
Ja, okay. Gucken wir mal, was bei rauskommt.
Also, ja, eben. Ja. Weil es ist eben ein großes Problem, dieses Halluzinieren. Also, ja, verlasst euch nicht, schaut noch mal drauf.
Genau.
Das erlebe ich auch auf Arbeit, dass da manche Menschen Microsoft Copilot nutzen und, ja, sagen, hier, super Text. Dann sage ich, ja, hast du das mal durchgelesen? Ja. Vergesst es nicht, noch mal zu sichten, noch mal eine, ja, Qualitätskontrolle, richtig, zu machen.
Ja.
Ja. Martin, ich habe... Ich bin mal zum anderen Anbieter gegangen. Ich habe jetzt mal, ich bin in zwei Wochen, nee, nächste Woche bin ich Freitag, fliege ich nach Sardinien.
Ah.
Ja, und da habe ich mal beim Anbieter JourneAway.
Sagt mir was?
Ja,
hab ich schon mal gehört.
JourneAway, manchmal haben die, ja, super Angebote, okay, zum Beispiel, was gibt es jetzt gerade, Vietnam, eine Woche oder zwei, ich weiß nicht, oder 12 Tage für zwei Personen. Für 2000 Euro mit Flug, ja, und allem Pipapo und, ja, Hotels dabei. Ja. Und da dachte ich, komm, teste ich mal, Sardinien passt hier rein, hatte noch guten Coupon über die Amex,
ja,
nochmal 150 Euro runter, Hotels, Mietwagen, Fähre, Flüge, alles mit dabei.
Ja. Sehr gut.
Für ein Appel und ein Ei. So, und dann dachte ich, ist ja super, das ist ja so ein Anbieter, der hat dann da die Hotels.
Genau.
Und dann kriege ich ja sicherlich auch eine schöne Routenplanung. Ja, ja, die fahr morgens um 8 los, dann kannst du hier links und rechts diese Sehenswürdigkeiten, genau, mitnehmen. Ja, aber was anderes, als was du jetzt dann auf der Webseite siehst, wenn du auf so eine Reise klickst,
ja,
kommt da nicht. Ich kriege diese Hotel-Voucher, den, ja, Mietwagen-Voucher, die Flüge und das war's. Also ich hätte ja gedacht, es wird, ja, so ein bisschen, ein bisschen Story oder eine Route empfohlen, ja, oder sowas. Also, da war ich jetzt enttäuscht. Ja, ich werde jetzt nochmal nachfragen, wo ich denn jetzt bitte die Route finde.
Ja. Genau. Nein, ich bin ganz gespannt, weil mich ja auch interessiert, wie machen andere das Reisegeschäft. Deshalb freue ich mich über deinen Bericht dazu über Sardinien. Achso, ja, in den Ferien, ne?
Da fahrt ihr in den Ferien, genau. Jetzt in den Ferien. Also, schön, ich werde berichten, aber ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Ja. Wenn man so, ja, als Selbstfahrer unterwegs ist, dann möchte ich doch auch Restauranttipps oder
genau, richtig,
was auch immer, ja, oder ein kleines, ja, Büchlein haben. Ja.
Genau.
Mal gucken.
Verstehe ich voll und ganz. Ja.
Genau, das wollte, nein, ich noch mitgeben.
Prima. Ja. Ach schön, Kai. Da haben wir doch wieder nett geplaudert.
Ja, nee, ich will eigentlich noch wissen, was du denn jetzt noch vorhast als nächstes, Martin.
Ach so,
nicht so schnell. Morgen, so schnell lasse ich dich nicht gehen.
Nee, morgen starte ich zu einer tollen Reise nach Polen. Erst einige Tage Danzig, Halbinsel Hel und dann nochmal 4 Tage Masuren.
So, und da fährst du hier mit deinem Wagen und der Gruppe ab Berlin
wir
los?
Fahren, oder? Wir starten morgen früh hier in Berlin und dann fahren wir mit mehreren Etappen. Morgen Abend wollen wir in Danzig sein oder in Dansk Und dann mache ich das schon so, dass wir nicht bloß im Auto sitzen, sondern links und rechts gibt es immer schöne Ziele mit tollen Restaurants, mit tollen Desserts.
Ja, danke, danke. Genau. Ja, immer rein in die Wunde. Jetzt muss ich nämlich wieder selber meine Route planen auf Sardinien.
Genau. Ja. Danach mache ich eine Woche ein bisschen Wellness, ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann sind wir ja beide unterwegs nach Armenien. Die Reise steht ja auch bald an. Oder erst Istanbul, Georgien, dann Armenien. Wir machen ja so eine Drei-Länder-Hopping in 10 Tagen. Und dann ist das Jahr auch schon bald rum, weil ich dann nochmal zum Ende des Jahres 4 Wochen in Namibia sein darf mit unterschiedlichen Gruppen. Ja.
Ja, Mensch, Martin, danke für den Ausblick. Da bin ich mal gespannt, was du da zu den Masuren berichtest. In den Masuren selbst war ich noch nicht. War ich tatsächlich schon. Ja,
ja. Da oben Nein, unbedingt. Schöne Ecke, kann man sich merken. Ich bin jetzt ganz gespannt, ob so Herbst, ob so die Herbststimmung mit
da bin ich auch gespannt.
Ja.
Schön. Ja, ja gut.
Chaka, alles wird.
Danke, Martin.
Gerne, gerne. Danke für deine Zeit. Und dann bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Fotos wie immer bei uns im Blog.
Richtig.
Danke. Bis alles dahin. Gute. Tschüss.